Messegeflüster. Dieser Podcast wird von MKPI produziert und mit freundlicher Unterstützung von KI erstellt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Messegeflüster.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Wir sprechen heute über ein Thema, das, glaube ich, jeder kennt, der mal eine Messe geplant hat. Man steckt Unsummen in den Standbau, in die Fläche, in die ganze Technik und dann?
Und dann hängt der Erfolg von so winzig kleinen Dingen ab.
Genau, vom Verhalten des Standpersonals.
Und das alles in einem brutal kurzen Zeitfenster. Ich habe da neulich eine Zahl gelesen, die hat mich echt umgehauen.
Lass hören.
Ein Besucher braucht im Schnitt nur 4,8 Sekunden, um an einem ganz normalen 9 Quadratmeter Stand vorbeizugehen. 4,5 Sekunden, das ist doch Wahnsinn.
Exakt. Das ist aus einer Studie des Center for Exhibition Industry Research. Und diese 4,8 Sekunden, das ist der Knackpunkt.
Moment mal. 4,8 Sekunden. Also ganz ehrlich, das klingt für mich ein bisschen nach einer reißerischen Statistik. In der Zeit kann ich doch nicht mal das Firmenlogo richtig lesen, geschweige denn eine bewusste Entscheidung treffen. Das ist doch fast unmöglich, oder?
Ja, genau, das ist es. Es geht überhaupt nicht um eine bewusste Entscheidung.
Okay.
Wir sind da voll im Bereich von Daniel Kahnemanns System 1, also dieses schnelle, intuitive, komplett unbewusste Denken.
Der Autopilot im Gehirn quasi.
Perfekt gesagt. Du musst dir das Gehirn von einem Messebesucher vorstellen. Das ist im absoluten Overload-Modus. Tausende Reize, Lärm, Gespräche. Das Gehirn schaltet auf Autopilot, weil es sonst durchdrehen würde.
Und scannt dann nur noch nach ganz einfachen Mustern.
Wie ein Radar. Und es sucht nach simplen Signalen. Wirkt der Stand offen? Strahlen die Leute da Energie aus? Oder signalisiert alles geschlossene Gesellschaft?
Und jedes Zeichen von Desinteresse
wird sofort als negatives Signal gewertet und die Entscheidung lautet, weitergehen. Das Urteil ist gefällt, bevor der Besucher auch nur einen bewussten Gedanken daran verschwendet hat.
Das heißt also, ich kann den teuersten Messestand der Welt haben, aber wenn mein Personal die falschen Signale sendet,
bauen sie unbewusst eine Festung darum. Eine unsichtbare Mauer, die kein Besucher zu durchdringen wagt.
Absolut.
Ich habe das mal live erlebt, das war fast wie im Lehrbuch. Große Industriemesse, ich laufe da durch die Gänge und da ist dieser wirklich beeindruckende Stand. Super Design, alles vom Feinsten. Und davor stehen zwei Mitarbeiter.
Lass mich raten, beide am Handy?
Einer ja, der scrollte so völlig apathisch durch seinen Feed. Aber der Kollege, der hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt.
Okay.
Der hat mit einer Hingabe und Konzentration eine Banane gegessen, als wäre es das letzte Abendmahl.
Nicht dein Ernst.
Doch. Jeder Bissen wurde zelebriert. Die nonverbale Botschaft von den beiden war so laut wie ein Nebelhorn. Bitte auf gar keinen Fall stören.
Die Bananenbarriere?
Genau. Die haben eine unsichtbare Wand um einen Stand im Wert von Zehntausenden von Euro gezogen.
Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Was ich ja noch viel öfter sehe, ist dieser klassische Festungseffekt. Du hast 3, 4 Leute vom Standteam, die stehen im Kreis zusammen, Kaffee in der Hand und unterhalten sich über das letzte Fußballspiel. Das wirkt von außen wie so eine Wagenburg.
Absolut. Und die psychologische Hürde für einen Außenstehenden, diese Gruppe zu unterbrechen, die ist gigantisch. Man will ja kein Störfried sein.
Und diese Wagenburg ist ja nur eine von vielen Todsünden, oder? Es gibt doch sicher eine ganze Hitliste.
Oh ja. Also ganz oben, direkt neben der Banane und dem Smartphone, dem Endgegner der Aufmerksamkeit, passives Sitzen.
Schlimm. Vor allem hinter einem Counter.
Ja, das ist eine physische und psychische Barriere. Genauso schlimm, ein unaufgeräumter Stand. Prospekte liegen rum, Kaffeetassen. Das schreit alles nach Desinteresse.
Und dann gibt's noch die verbale Todsünde. Der eine Satz, der jedes Gespräch im Keim erstickt.
Ich weiß genau, welchen du meinst. Der Klassiker.
Kann ich Ihnen helfen?
Bingo. Und die Antwort ist in 99% der Fälle.
Nein, danke, ich schaue nur. Gespräch beendet, Chance vertan.
Absolut. Man hat eine Mauer gebaut statt einer Brücke.
Das ist ja so ein Automatismus, den muss man sich echt abtrainieren.
Total. Und das führt uns direkt zum nächsten großen Missverständnis. Viele glauben ja, ihre Aufgabe wäre es, möglichst viel zu reden, ein wandelndes Produktprospekt zu sein.
Dabei zeigen ja alle Daten, dass die erfolgreichsten Gespräche von denen geführt werden, die am besten zuhören.
Moment mal, das widerspricht jetzt aber komplett der Intuition. Ein Verkäufer muss doch präsentieren, überzeugen, die Vorteile erklären, das erfordert doch, dass er redet.
Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Es gibt dazu eine faszinierende Studie von Gong Labs. Die haben über 25.000 B2B-Sales-Calls analysiert.
Okay, und das Ergebnis?
Das Ergebnis ist die sogenannte 43-zu-57-Regel.
43-zu-57, was heißt das?
Es heißt, dass die absoluten Top-Performer, also die Leute, die 120% über ihrer Quote liegen,
ja,
im Schnitt nur 43% der Zeit sprechen. Den Rest, also 57%, hören sie zu.
Okay, bei Sales Calls leuchtet mir das ein. Da habe ich ja einen Termin, ungeteilte Aufmerksamkeit. Aber lässt sich das 1:1 auf die Messe übertragen?
Guter Punkt.
Auf einer lauten, chaotischen Messe muss ich doch gerade mehr reden, um meine Botschaft schnell rüberzubringen, bevor der Besucher weg ist, oder?
Das ist eine exzellente Frage. Man kann es nicht 1:1 übertragen, aber das Prinzip dahinter ist auf der Messe sogar noch wichtiger.
Inwiefern?
Es geht ja nicht darum, eine halbe Stunde lang eine Produktpräsentation abzuspulen. Die Aufgabe auf der Messe ist eine schnelle, aber wertschätzende Vorauswahl, eine Qualifizierung.
Okay.
Ich muss in 3 bis 5 Minuten durch gezieltes Zuhören rausfinden, passt der überhaupt zur Zielgruppe? Gibt's einen echten Bedarf? Ein Projekt? Budget?
Das Messegespräch ist also der Teaser, nicht der Hauptfilm.
Genau. Ziel ist nicht der Abschluss, sondern die Vereinbarung des nächsten Schritts. Und das schaffe ich nur durch aktives Zuhören.
Und aktiv heißt nicht nur still sein und nicken.
Eben nicht. Es heißt, das Gehörte zu verarbeiten und zu spiegeln, um zu zeigen, dass man das Kernproblem wirklich verstanden hat.
Gib mal ein konkretes Beispiel. Sagen wir, ein Besucher sagt, er hat Probleme in seiner Lieferkette.
Okay. Die schlechte passive Reaktion wäre, Sie sagten also, Sie haben Probleme mit der Lieferkette.
Klingt wie ein Roboter. Reine Wiederholung, kein Mehrwert.
Ins eigentliche Problem übersetzen.
Und würde dann sagen,
vielleicht sowas wie, okay, wenn ich Sie richtig verstehe, ist Ihre größte Sorge also nicht primär der Preis, sondern die absolute Gewissheit, dass das Teil pünktlich ankommt, damit bei Ihnen die Bänder nicht stillstehen. Habe ich das richtig erfasst?
Das ist ein gewaltiger Unterschied.
Klar.
Damit zeige ich sofort echtes Verständnis. Das schafft Vertrauen. Man spricht nicht mehr über Features, sondern über die Lösung für ein sehr reales, teures Problem.
Und das ist der Punkt, wo die Worte dann eben doch entscheidend werden. Was uns zu einem weiteren Mythos bringt, der in unzähligen Messetrainings falsch erzählt wird.
Oh ja, ich ahne, was jetzt kommt.
Die berühmte Merabian-Regel.
Die alte Leier. Worte machen nur 7% aus, Tonfall 38 und Körpersprache 55. Das ist doch einer dieser Mythen, die einfach nicht totzukriegen sind, oder?
Absolut. Und es ist eine der am meisten missverstandenen Statistiken überhaupt. Aber man muss da genau hinschauen, denn sie ist nicht komplett falsch, nur meistens falsch angewendet.
Okay, dann klär uns mal auf. Wo liegt der Denkfehler?
Also die ursprüngliche Studie von Albert Merabian, ich glaube aus den 60ern.
Ja.
Die bezog sich ausschließlich auf die Kommunikation von Gefühlen und Einstellungen. Es ging nur um die Frage, mag ich jemanden oder nicht? Sympathie oder Antipathie. Und, ganz wichtig, die Regel greift nur bei Inkongruenz.
Also wenn Worte und Körpersprache im Widerspruch stehen?
Exakt. Wenn ich dich mit finsterem Blick anstarre, Arme verschränkt, und sage, ich habe überhaupt kein Problem mit dir, dann wirst du zu Recht in 93% nonverbaler Signale glauben und nicht meinen 7% Worten.
Logisch.
Merabian selbst hat immer davor gewarnt, das auf die Vermittlung von Fakten zu übertragen.
Wer also technische Daten erklärt, kann sich nicht darauf verlassen, dass der Inhalt nur 7% ausmacht. Das wäre ja absurd.
Völlig. Für die Messe heißt das, die Regel ist super wichtig für den allerersten Eindruck. Für unsere 4,8 Sekunden. Da entscheidet der Besucher unbewusst, wirkt die Person sympathisch, offen. Aber sobald das Fachgespräch beginnt, sind die Worte, der Inhalt absolut entscheidend.
Okay, wir haben jetzt die Probleme und Mythen analysiert, aber wie kommen wir vom Wissen zum Handeln? Was sind denn konkrete, umsetzbare Strategien für ein Top-Messeteam?
Der erste und vielleicht wichtigste Punkt ist eine klare Rollenzerteilung.
Also nicht jeder macht alles.
Genau. Stattdessen braucht es definierte Aufgaben. Man braucht zum Beispiel einen Greeter, seine einzige Aufgabe. Am Gang stehen, Blickkontakt herstellen, Leute ansprechen.
Dann den Demonstrator, also den Fachexperten, der die Details erklärt.
Und den Qualifier, oft ein Vertriebler, der den Bedarf ermittelt und die nächsten Schritte festlegt. Und, ganz wichtig, diese Rollen müssen rotieren.
Alle 60 bis 90 Minuten wechseln?
Ja, denn niemand kann 8 Stunden lang mit hoher Energie proaktiv auf Menschen zugehen. Das ist mental extrem anstrengend. Die Rotation hält das ganze Team frisch.
Das klingt in der Theorie super, aber in der Praxis? Wie überzeugst du einen hochspezialisierten, vielleicht eher introvertierten Ingenieur, für 90 Minuten den fröhlichen Greeter zu spielen?
Das ist die Kernherausforderung. Du musst die Aufgabe umdeuten, ein Reframing machen. Sein Ziel ist nicht zu verkaufen. Sein Ziel ist es, ein Neugier-Scout zu sein.
Ein Neugier-Scout?
Ja. Er soll Besucher beobachten und ein interessantes technisches Detail finden, das ihm einen Anknüpfungspunkt für ein Gespräch liefert, in dem er sich wohlfühlt.
Zweiter Punkt wäre dann die aktive Ansprache. Wir sagten ja schon, kann ich Ihnen helfen, ist tabu.
Besser ist eine spezifische, offene Frage, basierend auf einer Beobachtung.
Zum Beispiel, mir fällt auf, Sie schauen sich besonders die Materialoberfläche an. Mit welchen Herausforderungen kämpfen Sie da in Ihrer Praxis?
Damit eröffnest du sofort ein Fachgespräch auf Augenhöhe. Ein dritter wichtiger Punkt ist dann das Zeitmanagement.
Das Gespräch ist ein Teaser, nicht der Hauptfilm.
Genau. Nicht mehr als 15 Minuten pro vielversprechendem Kontakt. Aber das führt zur nächsten Hürde. Wie wird man Zeitdiebe elegant wieder los?
Wettbewerber, Studenten, Messebummler?
Das ist eine hohe Kunst. Es braucht eine höfliche, aber bestimmte Gesprächsführung. Eine gute Technik ist die Brücke nach draußen.
Okay.
Man bedankt sich, fasst kurz zusammen und leitet dann bestimmt weiter. Sowas wie, vielen Dank für den Input, ich möchte Sie nicht aufhalten, schauen Sie sich ruhig weiter um. Oder man reicht eine Broschüre. Hier finden Sie alle Infos. Ich muss jetzt leider zum nächsten Gespräch. Danke für Ihren Besuch.
Das muss man üben, damit es nicht unhöflich wirkt.
Absolut. Und der letzte, vielleicht entscheidendste Punkt. Disziplin nach dem Gespräch.
Die Notizen nicht erst am Abend im Hotel machen.
Ja, die mache ich später, Falle. Man ist euphorisch nach einem guten Gespräch und stürzt sich direkt ins nächste.
Aber die sofortige Notiz ist überlebenswichtig.
Die Regel muss lauten, nach jedem Gespräch sofort 30 Sekunden nehmen. Die wichtigsten Infos, die nächsten Schritte, vielleicht eine persönliche Notiz auf den Leadbogen.
Welches Problem hat der Kunde? Wann will er kontaktiert werden? Wenn du das erst am Abend machst, verschwimmen 10 Gespräche zu einem unbrauchbaren Einheitsbrei.
Fassen wir die wichtigsten Punkte also nochmal zusammen. Erstens, die ersten 4,8 Sekunden entscheiden.
Da zählt nur die nonverbale Ausstrahlung. Raus aus der Wagenburg, weg mit der Banane.
Zweitens, zuhören ist wichtiger als reden. Die 43-57-Regel. Ziel ist die schnelle Vorauswahl.
Aktives Zuhören ist der Schlüssel, um das Kernproblem zu verstehen und Vertrauen aufzubauen.
Drittens, der Virabian-Mythos. Körpersprache ist wichtig für den ersten Eindruck, aber im Fachgespräch zählt der Inhalt.
Und viertens, das Wichtigste. Theorie in die Praxis umsetzen, klare Rollen, die rotieren, aktive Ansprache trainieren und eiserne Disziplin bei der sofortigen Nachbereitung.
Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
Wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten.
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie neugierig.
Bis zum nächsten Mal.